Tatsächlich wirken die Zahlen in den USA geradezu lächerlich, wenn man sich das Problem in Europa vor Augen hält. Laut dem Europäischen Zentrum für die Prävention und die Kontrolle von Krankheiten sind in der Europäischen Union die Meldungen von Masernerkrankungen für das Jahr 2024 erheblich angestiegen.
PZ nachgefragt.
Der Podcast für das Apothekenteam.
Herzlich willkommen zu PZ nachgefragt, dem Podcast der Pharmazeutischen Zeitung. Mein Name ist Manfred Schubert-Zillerwetz. Ich bin Professor für pharmazeutische Chemie an der Goethe-Universität in Frankfurt und Mitglied der Chefredaktion der Pharmazeutischen Zeitung. Ich unterhalte mich heute mit meinem Kollegen, Professor Theo Dingermann, der bereits seit geraumer Zeit als Senior Editor bei der Pharmazeutischen Zeitung beschäftigt ist. Heute müssen und wollen wir über Masern reden. Zu diesem Thema findet man aktuell fast täglich Meldungen in den Medien und man fragt sich, was da eigentlich los ist. Können Masern heutzutage tatsächlich noch ein Problem darstellen? Allein schon diese Frage, die man sich hier als erste Reaktion selbst stellt, deutet an, dass es vielleicht gar nicht schlecht ist, sich die Fakten rund um das Virus und der von dem Virus verursachten Erkrankung ins Gedächtnis zu rufen. Nicht zuletzt unter dem Begriff Preparedness, der aktuell auch sehr häufig im Zuge der Aufarbeitung der Covid-Pandemie fällt, ist es wichtig, umfassend informiert zu sein. Und natürlich kommen die Schlagzeilen ja auch nicht aus dem Nichts. Konkret herrscht in den USA aktuell eine Masernepidemie und dies zu Zeiten, in denen die Ordnung in diesem Land, vorsichtig ausgedrückt, aus den Fugen zu geraten droht. Und das gilt nicht zuletzt für das amerikanische Gesundheitssystem. Ich sitze hier mit meinem Kollegen Professor Theo Dingermann, der das Thema auch in der Pharmazeutischen Zeitung aufbereitet hat, und von ihm möchte ich mir die ganze Geschichte und insbesondere deren Brisanz noch einmal erklären lassen. Theo, warum sind die Masern plötzlich so ein Aufregerthema?
Nun, die Schlagzeilen, die uns erreichen, stammen tatsächlich aus den USA. Dort ist es, wie du schon sagtest, tatsächlich zu einem Masernausbruch gekommen, dessen Zentrum in der Panhandle-Region im Norden Texas liegt, die im Westen an den Bundesstaat New Mexico sowie im Norden und Osten an den Bundesstaat Oklahoma grenzt. Bis zum 18. März meldeten Texas 279 Fälle, New Mexico 38 und Oklahoma bis zu 4 Fälle von Masern. Ein ungeimpftes 6-jähriges Kind aus Texas sowie ein ungeimpfter Erwachsener aus New Mexico sind in der Krankheit gestorben. Das sind nicht die einzigen Fälle in den USA. Ein aktueller Bericht der amerikanischen Seuchenbehörde CDC weist bis zum 21. März insgesamt 378 bestätigte Masernfälle in 18 Bundesstaaten aus. Und erst am Samstag konnte man in Nature lesen, dass der Epidemiologe für Infektionskrankheiten an der Johns Hopkins University in Baltimore, Professor William Moss, sagte, dass es noch keine Anzeichen gebe, dass sich der Ausbruch verlangsamt.
Über die Krankheit und deren Prävention müssen wir ja noch sprechen. Aber zuvor möchte ich von dir noch einmal ein kurzes Update bekommen, wie sich die Situation in Europa darstellt.
Nun, das ist gut, dass du danach fragst, denn das zeigt, dass es gefährlich ist, mit dem Finger auf andere zu zeigen, wenn man selbst ganz ähnliche Probleme hat. Tatsächlich wirken die Zahlen in den USA geradezu lächerlich, wenn man sich das Problem in Europa vor Augen hält. Laut der ECDC, dem Europäischen Zentrum für die Prävention und die Kontrolle von Krankheiten, sind in der Europäischen Union und im europäischen Wirtschaftsraum die Meldungen von Masernerkrankungen für das Jahr 2024 erheblich angestiegen. Und es gibt Hinweise, dass die Fallzahlen in der Region auch im Frühjahr 2025 weiter steigen werden. Zwischen dem 1. Februar 24 und dem 31. Januar 25 wurden insgesamt 32.265 Menschen mit Masern diagnostiziert. In diesem Zeitraum meldeten Rumänien 27.568, Italien 1097, Deutschland 637, Belgien 551 und Österreich 542 die höchsten Fallzahlen in der Europäischen Union und im europäischen Wirtschaftsraum. In diesem Zeitraum verstarben in Rumänien 18 und in Irland ein Patient an Masern. Noch dramatischer lesen sich die Zahlen, die aktuell von der WHO für die europäische Region publiziert wurden. Dazu muss man wissen, dass nach der Definition der WHO die europäische Region 53 Länder in Europa und Zentralasien umfasst. Betrachte man diese Region, traten im Jahr 2024 127.350 Masernfälle auf. Doppelt so viele wie im Jahr 2023 und die höchste Zahl seit 1997. Das sind ein Drittel aller Masernfälle weltweit. Mehr als 40% der gemeldeten Fälle betrafen Kinder unter 5 Jahren. In mehr als der Hälfte der gemeldeten Fälle war ein Krankenhausaufenthalt erforderlich. Und nach vorläufigen Daten sind insgesamt 38 Patienten verstorben. Den Tiefstand an Masernfällen verzeichnet die europäische Region im Jahr 2016 mit 4.440 Fällen. Keine 10 Jahre später hat sich diese Zahl verdreißigfacht. Folgerichtig warnt der WHO-Generaldirektor für Europa, Dr. Hans-Hendrik Kluge, die Masern sind zurück. Und das ist ein Weckruf. Ohne hohe Impfquoten gibt es keine Gesundheitssicherheit.
Wie kann man einen solchen Anstieg tatsächlich verstehen? Wie kommt es dazu? Sind es die Impflücken?
Nun, da gibt es wirklich eine relativ einfache Antwort. Es sind die zu niedrigen Impfraten. Um Masernausbrüche zu verhindern und gefährdete Bevölkerungsgruppen zu schützen, müssen mindestens 95% der impfberechtigten Bevölkerung 2 Dosen des MMR-Impfstoffs erhalten. Die Impfraten in der Europäischen Union und im europäischen Wirtschaftsraum liegen jedoch immer noch unter diesem Ziel, wobei Schätzungen aus dem Jahr 2023 zeigen, dass nur 4 Länder, nämlich Ungarn, Malta, Portugal und die Slowakei, eine solche Abdeckung für beide Dosen melden. Dadurch sind viele Personengruppen anfällig für Masern, darunter auch Kinder, die zu jung für eine Impfung sind und aus medizinischen Gründen nicht geimpft werden können und daher auf eine hohe Durchimpfungsrate in der Gesamtbevölkerung angewiesen sind.
Man könnte sich denken, dass mal wieder die Zurückhaltung beim Impfen die Ursache dieses signifikanten Problems ist. Daher möchte ich mir noch einmal gerne von dir erklären lassen, was es mit dem Impfstoff auf sich hat, der hier zur Verfügung steht. Und anschließend sollten wir uns darüber unterhalten, welche Probleme die Impfung zu vermeiden vermag. Wir reden ja hier von dem Masern-Mumps-Röteln-Impfstoff, einer von relativ wenigen Lebendimpfstoffen, die uns zur Verfügung stehen.
Ja, richtig. Der Masern-Mumps-Rötel- oder MMR-Impfstoff ist ein Lebendimpfstoff. Er enthält abgeschwächte Masernviren des Enders-Edmonton-Stamms, die in Zellkulturen von Hühnerembryozellen vermehrt wurden. Das gilt auch für die Mumps-Viren. Ebenfalls abgeschwächte Viren des sogenannten Jerry-Lynch-Stamms und schließlich abgeschwächte Rötelviren des Vista-RA273-Stamms und diese Viren werden in der Zelllinie WI38 vermehrt, die von humanen diploiden Lungenfibroblasten abgeleitet wurden. Ich erwähne das deshalb so ausführlich, da ich kürzlich von einer Kollegin gefragt wurde, ob die Zellen, in denen die Viren vermehrt werden, von Embryonen stammen. Eine Mutter, die dies entrüstet behauptete, hatte eine Impfung ihres Kindes verweigert. Sie war empört über diese Pietätlosigkeit. Nun, das ist natürlich nicht der Fall und zeigt wieder einmal, wie schlimm Halbwissen sein kann. Zum einen ist nur eine Zelllinie, nämlich die Zelllinie, in denen die Rötelviren vermehrt werden, von humanen Zellen abgeleitet. Tatsächlich stammen diese Zellen von einem Embryo, von embryonalem Gewebe. Allerdings wurden sie bereits im Jahre 1962 in Schweden von einem Fötus gewonnen und dann als Zelllinie etabliert, die seitdem eingefroren und immer wieder aufgetaut werden kann, wie das halt für Zelllinien typisch ist. Nun, der Vorteil dieses Impfstoff, dieses Lebendimpfstoff, besteht darin, dass diese Lebendimpfstoffe sowohl humorale als auch eine zelluläre Immunantwort in Form von zytotoxischen T-Zellen induzieren und daher einen extrem guten Schutz vor Infektionen von etwa 97% etablieren. Der Nachteil ist, dass Kinder unter einem Jahr nicht geimpft werden können, ebenso wenig wie Immunsupprimierte, so dass es so wichtig ist, diesen Teil der Bevölkerung, der stetig wächst, vor allen Dingen die Gruppe der Immunsupprimierten, durch eine Herdenimmunität zu schützen.
Da stellt sich die Frage, Theo, ab wann greift denn die Herdenimmunität?
Nun, mit Herdenimmunität für Masern innerhalb einer Population ist zu rechnen, wenn 95% der Menschen geimpft sind. Dieser hohe Durchimpfungsgrad ist erforderlich, da die Basisreproduktionszahl R0, wir können uns vielleicht noch aus der Covid-Zeit daran erinnern, bei 12 bis 18 liegt. Das heißt, im Durchschnitt wird das Virus von einem Infizierten auf 12 bis 18 Personen weiter übertragen. Um diese Zahl einzuordnen, hier die R0-Werte für das Coronavirus und das Influenza-Virus. Solange der R0-Wert für Covid-19 zu Beginn der Pandemie bei etwa 1,4 bis 2,5 und für das Influenza-Virus beträgt er 1 bis 2. Es gibt kaum ein Virus, das infektiöser ist als das Masernvirus. Das bedeutet, dass jemand, der nicht geimpft ist, einer Infektion kaum entkommen kann, wenn er oder sie sich in der Umgebung eines Infizierten aufhält.
Ja, vor diesem Hintergrund, Theo, sollten wir auch die Empfehlungen der Ständigen Impfkommission STIKO erwähnen. Was sollte man dazu wissen?
Die STIKO empfiehlt die Masernimpfung als MMR-Kombinationsimpfung mit insgesamt 2 Impfdosen für alle Kinder. Babys und Kleinkinder sollen die erste MMR-Impfung im Alter von 11 Monaten erhalten, also knapp ein Jahr. Die zweite Impfung sollte frühestens 4 Wochen nach der ersten Impfung im Alter von 15 Monaten durchgeführt werden. In Ausnahmefällen ist auch eine Impfung unter 11 Monaten möglich. Normalerweise sollte man das nicht machen, weil das Immunsystem der kleinen Kinder noch nicht so weit ist, um einen Lebendimpfstoff wirklich optimal zu verarbeiten. Auch Erwachsenen wird laut STIKO seit 2010 eine einmalige MMR-Impfung als Standardimpfung empfohlen, wenn sie nach 1970 geboren sind und ihr Impfstatus unklar ist oder sie in der Kindheit keine oder nur eine Impfung erhalten haben. Lebendimpfstoffe gegen Masern werden in Deutschland seit 1970 empfohlen. Personen, die davor geboren wurden, haben mit hoher Wahrscheinlichkeit tatsächlich die Masern durchgemacht und benötigen keine Impfung mehr, weil eine Infektion eine lebenslange Immunität nach sich zieht. Eine individuelle Bewertung ist gegebenenfalls nötig.
Sagt Theo, und wie wird die Impfung vertragen?
Laut RKI treten nach der MMR-Impfung bei einem von 10 Geimpften etwa 6 bis 12 Tage nach der Impfung Impfreaktionen auf. Häufig handelt es sich um eine Rötung oder Schwellung an der Impfstelle, Kopfschmerzen, Fieber für etwa 1 bis 2 Tage. Einen Hautausschlag, die sogenannten Impfmasern, entwickeln etwa 5% der Geimpften. Dieser hält etwa 1 bis 3 Tage an und ist nicht ansteckend. Nach der zweiten Impfung treten die beschriebenen Symptome nur noch selten auf. Schwere, unerwünschte Wirkungen der Impfung seien selten, so das RKI.
Was charakterisiert eigentlich die Masernkrankheit?
Nun, die Maserninfektion ist eine schwere Krankheit. Von 10.000 mit Masern infizierten Kindern müssen 2.000 im Krankenhaus behandelt werden. Etwa 1.000 laufen Gefahr, aufgrund einer Ohrenentzündung einen dauerhaften Hörverlust zu entwickeln. Bei 500 Kindern wird als Folge der Infektion eine Lungenentzündung diagnostiziert und etwa 10 von 10.000 Kindern erkranken an einer Enzephalitis oder einer Schwellung des Gehirns. So berichtet es der US-amerikanische Pädiater und Impfstoffforscher Professor Dr. Peter Hotez vom Texas Children Hospital in einem Artikel von NBC News. Und wir sollten uns darüber im Klaren sein. Eine spezifische Therapie existiert nicht. Zudem bringt die Krankheit Risiken, die nicht in den Schlagzeilen stehen und kaum bekannt sind. Die Infektion zieht das ZNS und das Immunsystem in Mitleidenschaft.
Kannst du das ein wenig präzisieren?
Nun, eine Maserninfektion kann beispielsweise mit einer sogenannten Immunamnesie einhergehen. Das ist eine Katastrophe, der niemand entkommt, sagt Professor Michael Mina von der Harvard University T.H. Kahn School of Public Health in einem NBC News Bericht. Mina und Kollegen konnten 2019 zeigen, dass eine Maserninfektion zwischen 11% und 73% des Antikörpervorrats einer Person zerstören kann, je nachdem, wie schwer die Infektion ist. Im Mittel sind also 50% der Antikörper nach einer Maserninfektion eliminiert. Um es noch einmal ganz deutlich zu sagen, durch die Infektion verliert das Immunsystem Teile seines Gedächtnisses, Teile der Fähigkeit, Infektionen zu bekämpfen, gegen die ein Patient zuvor immun war. Bis zu 3 Jahren kann der Verlust des Immungedächtnisses nach einer Maserninfektion anhalten, sodass Patienten über mehrere Jahre anfälliger für andere Infektionskrankheiten sind. Daher liegt die masernbedingte Sterblichkeit vermutlich auch deutlich höher als bisher dokumentiert, denn die negativen Auswirkungen auf das Immunsystem wurden bisher kaum berücksichtigt. Zudem ist die Wiederherstellung des Immungedächtnisses ein unangenehmer Prozess. Man muss eine Reihe von Infektionen neu durchmachen, inklusive Fieber und Unwohlsein, um dann wieder einen Immunschutz aufzubauen.
Und dazu kommt dann auch noch die subakute sklerosierende Panenzephalitis, SSPE, Stichwort Gehirnentzündung. Was hat es damit auf sich?
Nun, das ist tatsächlich der Worst Case. Denn in diesem Fall greift das Virus das zentrale Nervensystem an und das Jahre, nachdem die Patienten akut an Masern erkrankt waren. Die weltweite Prävalenz wird auf 1 zu 100.000 geschätzt. Experten zufolge könnte SSPE aufgrund des Anstiegs der Masernfälle künftig häufiger vorkommen. Gekennzeichnet ist die Krankheit durch progrediente Symptome der Gehirnentzündung wie Demenz, Krampfanfälle, Lähmungen und Koma. Sie endet mit wenigen Ausnahmen immer tödlich, und zwar dann, wenn Teile des Gehirns, die Vitalfunktionen wie Atmung, Herzfrequenz und Blutdruck erreichen und entsprechend schädigen.
Theo, ich möchte noch einmal zurückkommen auf die Situation in den Vereinigten Staaten. Ich denke, in diesem Zusammenhang können wir nicht darauf verzichten, uns kurz auch mit den Turbulenzen, ich möchte fast sagen mit den Verwerfungen auseinanderzusetzen, die dort seit dem Amtsantritt von Präsident Donald Trump herrschen. Welche Rolle spielt der neue Gesundheitsminister John F. Kennedy im Kontext der Masernepidemie? Er wird ja nicht von allen Menschen als der besonders Begabteste angesehen.
Er spielt sicherlich keine gute Rolle, obwohl er sich bisher noch nicht ganz klar gegen das Impfen gegen Masern ausgesprochen hat, merkt man, wie er sich windet. So sagte er kürzlich in einem Interview mit dem Sender Fox News, dass er nicht gegen Impfung ist, dass dies aber eine persönliche Entscheidung sein sollte. Während Gesundheitsbeamte versuchen, den Ausbruch zu stoppen, bietet der Gesundheitsminister, der auf eine lange Geschichte von Anti-Impf-Aktionismus blicken kann, nur lauwarme Unterstützung für die Masernimpfung, die die einzige sichere und wirksame Möglichkeit ist, Infektionen zu vermeiden. Stattdessen empfiehlt er unter anderem Behandlungen, darunter Lebertran, Steroide und Antibiotika, von denen keine einzige gegen Masern wirksam ist. In einem Interview mit Fox Nation behauptet Kennedy fälschlicherweise, dass die Masernimmunität auch Schutz vor Krebs und Herzerkrankungen biete, dass Lebertran und Steroide eine wunderbare Behandlungsoption für die Masernfälle in Texas sind und dass Masern nur für ungesunde Kinder eine Gefahr darstellen, was darauf hindeutet, dass Unterernährung bei dem verstorbenen Mädchen möglicherweise das Problem gewesen sein könnte. In einem weiteren Interview mit Fox News behauptete Kennedy ohne Beweise, dass der MMR-Impfstoff jedes Jahr Todesfälle verursacht. Das ist aber nicht wahr. So weist die Infectious Disease Society of America darauf hin, dass es keine Todesfälle im Zusammenhang mit dem Masern-Mumps-Röteln-Impfstoff bei gesunden Personen gegeben hat. Andererseits schätzt man, dass der Masernimpfstoff zwischen 1974 und 2024 weltweit 94 Millionen Todesfälle verhindert hat. Nun, Fehlinformationen sind nach wie vor ein wichtiger Faktor, der die Impfbereitschaft verringert. Immer noch geistert die mittlerweile als gefälscht bestätigte und zurückgezogene Studie des ehemaligen britischen Arztes Andrew Wakefield aus dem Jahre 2002 durch die Köpfe von Impfskeptikern, in der er behauptet, dass der MMR-Impfstoff Autismus verursache. In der US-Bevölkerung gaben in einer Studie 18% der Befragten an, dass die Aussage der Studie sehr oder einigermaßen zutreffend sind. Obwohl es über 20 Studien gibt, die die Autismus-Hypothese eindeutig widerlegen, meldeten die US-amerikanischen Centers of Disease Control and Prevention, also die CDC, dass offenbar eine große Studie geplant ist, in der mögliche Zusammenhänge zwischen Impfstoffen und Autismus untersucht werden soll. Damit werden die Beweise, dass das nicht der Fall ist, in Frage gestellt. All das ist eine Katastrophe.
Lieber Theo, das waren jetzt ganz wichtige und informative Dinge, über die du uns heute aufgeklärt hast. Wir dürfen bei diesem Thema nach meiner Einschätzung nicht die Füße stillhalten. Wenn sich abzeichnet, dass wieder eine große Bevölkerungsgruppe sich hinter Scharlatanen und Unbegabten und Impfskeptikern zu versammeln droht. Alles wird in der Bundesrepublik daran gesetzt, Impfungen so sicher wie möglich zu machen und das mit überwältigendem Erfolg. Wenn man sich Zahlen vor und nach der Einführung von Impfstoffen anschaut, und ich freue mich hier festhalten zu können, dass gerade Apothekerinnen und Apotheker hier eine exzellente Aufgabe auch mitgetragen haben. Zudem wird die Bedeutung des Impfens in der Apotheke, in den Apotheken signifikant steigen. Jedenfalls nach meiner Einschätzung, nach unserer Einschätzung. Es wird zwar noch eine Zeit lang dauern, bis Lebendimpfstoffe auch in die Hände der Apothekerin und des Apothekers geraten. Ungeachtet dessen entbindet es uns aber nicht davon, immer gut informiert zu sein, um den neugierigen, fragenden und hilfesuchenden Patientinnen und Patienten die allerbesten Ratschläge zu geben. Damit bedanke ich mich bei dir, lieber Theo, für all diese Informationen und bei Ihnen, liebe Kolleginnen und Kollegen, für die Geduld beim Zuhören. Wir haben heute etwas länger gebraucht als sonst, aber das Thema war umfassend und komplex und ich möchte Sie bitten, draußen bei Ihrer täglichen Arbeit all diese wichtigen Informationen auch an Mann und Frau zu bringen. Vielen Dank.
Ciao, Manfred.
PZ nachgefragt.
Der Podcast für das Apothekenteam.